Was zur Hölle machst du hier eigentlich? Wenn du das Ding hier jetzt verkackst, dann kannst du dich nie wieder im Kitty blicken lassen.
Du spielst ja auf der Symbiotik. Hast du schon mal vor Stella Bossi gespielt?
Verdammt, ich habe meinen ersten Gig und das noch vor meinen eigentlichen ersten Gig. Wenn die am Rauchen ist, fertig ist mit Rauchen, dann drückt die Zigarette auf der Zunge aus.
Boah. Ja. Uff. Was macht man als Berliner DJ, wenn es mit Corona?
Ist halt so wenig Seriosität, so ein Schmunzeln. Gerade wenn du so an der Tür stehst, vor den Türstehern mit deinem DJ-Equipment und die dann so fragen, ja, wie heißt du denn?
Herzlich willkommen bei Darkroom Dialoge. Und wir sind jetzt nicht mehr nur auf YouTube, sondern wir haben auch neu gelauncht auf Spotify und Apple Podcast. Und bevor wir starten, wenn euch der Podcast gefällt, lasst bitte eine Bewertung da. Das dauert nur ein paar Sekunden, hilft uns aber riesig, den Podcast weiter an den Start zu bringen. Zum Relaunch haben wir zusätzlich ein Gewinnspiel für euch vorbereitet. Wir verlosen ein Jahresabo vom Marquis Magazin, ein 50-Euro Amorelie-Gutschein und den Bildband American Shootings von Peter W. Chern. Nicht. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist Podcast abonnieren, eine Bewertung da lassen, Screenshot machen und uns per DM auf Instagram oder an die E-Mail-Adresse schicken. Alle Infos dazu findet ihr in der Beschreibung. Danke für euren Support und jetzt viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu Darkroom Dialoge. Heute das erste Mal nicht bei mir zu Hause, sondern live aus dem Hotelzimmer in Berlin. Und das hat einen besonderen Grund, denn zum einen sind wir auf der Venus und zum anderen interviewe ich heute den lieben Garrett, DJ von der Symbiotika, im CatCat auf der Symbiotika. So ist, glaube ich, richtig, ne?
Genau, genau.
Ja. Hi, cool, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, ja.
Super, genau wie den Marc haben wir uns ja auch auf der Fetisch-Celebration kennengelernt. Da hast du auch aufgelegt und wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, ja, wie so deine DJ-Karriere ist und wie es bei dir angefangen hat. Bist du Berliner?
Ich bin Berliner, ja, genau. Also bin ja aufgewachsen und alles in Berlin erlebt eigentlich.
Wo genau aus Berlin?
Reinickendorf. Also aus dem Norden von Berlin, hab dann knapp 3 Jahre in Zehlendorf gewohnt. Das ist ja eine komplett andere Gegend als Reinickendorf, ein bisschen mehr schickimicki. Da bin ich damals mit meiner Mutter hingezogen. Aber damals war mir dann für mich klar gewesen, so wie ich die Ausbildung fertig hatte, mein eigenes Geld verdient habe oder verdienen würde, würde ich dann wieder zurück nach Reinickendorf ziehen, weil, keine Ahnung, wo ich aufgewachsen bin, fühle ich mich zu Hause.
Okay. Und seit wann machst du Musik? Also wie hat es bei dir, wie alt bist du eigentlich?
Ich bin 32. Okay. Musik mache ich jetzt seit 2017. Genau, da hat es alles angefangen.
Hast du eher mit dem DJing oder mit dem Producing angefangen? Was war dein erstes?
Und komischerweise kriege ich die Frage sehr, sehr oft gestellt.
Ist auch so eine Frage.
Oder die Leute fragen mich immer, ja, was ist am besten, womit sollte man am besten anfangen, wenn man mit der Musik anfängt? Erst mit dem Auflegen oder mit dem Produzieren? Bei mir war das so gewesen, dass ich eigentlich mit beidem direkt angefangen habe. Also für mich war halt immer, als ich Musik gehört hatte und als ich mir Sets von anderen DJs angehört hatte, war es für mich immer super wichtig, wie fängt so ein Set an? Hat er ein cooles Intro? Hat er sich beim Anfang irgendwie was überlegt? Vielleicht was selber zusammengeschnitten? Und das waren für mich immer so die Sets, die mich gleich von Anfang an gecatcht haben und die dann bei mir auch so ein bisschen im Kopf geblieben sind. Und als ich dann damit angefangen hatte, war für mich immer klar, okay, wenn ich meine Sets anfange, möchte ich halt im Vorfeld auch irgendwie ein Intro basteln dafür.
Ja, ja.
Das heißt, ich hab dann das Auflegen alles gelernt und simultan dazu dann natürlich auch das Produzieren, meine eigenen Intros gebastelt, was natürlich sehr laienhaft war. Ich habe mir dann immer, keine Ahnung, ich habe dann bei YouTube, glaube ich, immer eingegeben, Filmzitate, dann habe ich mir die coolsten Filmzitate.
Ohne Scheiß, das habe ich auch
schon. Das ist ja natürlich cool. Das ist ja auch sofort, was die Leute eventuell auch schon kennen.
Mhm. Aber ich habe festgestellt, es ist dann doch, du hast so eine Szene im Kopf und dann versuchst du das zusammenzuschneiden und dann ist es doch schwieriger. Also man vertut sich oft.
Genau, und manche Szenen sind halt auch unglaublich, oder manche Dialoge oder Monologe sind halt auch unglaublich lang und die dann so aufs Wesentliche runterzubrechen.
Ja, genau.
Und das hat mir dann unglaublich viel Spaß gemacht und dann halt noch so ein bisschen mit irgendeiner Musik hinterlegt und sowas alles und dann ganz langsam so in den Track rein.
Ja.
Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und tatsächlich sind diese Sets damals halt noch Minimal Techno, so was noch gar nicht, da hatte ich noch gar nicht so den Hang zu richtigen Techno. Das waren tatsächlich so die ersten Sets, die auch andere Leute gehört haben und die auch tatsächlich bei SoundCloud recht schnell viele Klicks und echt? Viel Zuspruch bekommen haben.
Wie hast du das gemacht? Gibt es da einen Trick bei SoundCloud, dass man da, oder einfach nur hochgeladen die Sets?
Einfach nur hochgeladen.
Okay.
Vor allem damals halt noch mit meinem anderen Pseudonym. Das war ja nicht von Anfang an Gerrit X. Damals dachte ich mir, ich habe mir einen SoundCloud-Account erstellt und dachte mir, wie nenne ich mich denn jetzt? Ach, fuck it, ich nenne mich einfach G-Punkt. und dann hatte ich da halt den Namen G-Punkt. So. Und als dann die ersten Gigs reinkamen, so nach einem halben Jahr oder so, dachte ich, okay, jetzt lese ich die Flyer. Es war schön, immer so meinen Namen zu lesen, aber irgendwie, wenn ich so den Flyer lese, ist halt so wenig Seriosität.
Und das
ist so ein Schmunzeln. Gerade wenn du so an der Tür stehst, vor den Türstehern mit deinem DJ-Equipment und die dann so fragen, ja, wie heißt du denn? G-Punkt. Und dann kommt immer erstmal so ein leichtes Gelächter. Und das
klingt so ein bisschen nach Mallorca-DJ oder so. Ich lege im Baller. Ja. DJ G-Punkt im Ballermann.
Genau, so. Genau. Und das war jetzt nicht irgendwann nicht mehr so das, wie ich mich präsentieren wollen würde als ernstzunehmender Artist. Und deswegen, da habe ich dann lange rum überlegt, du...
Garrett und X, passt doch eigentlich, ne?
Ich muss ja leider dazu sagen, dass mir mein Vorname gar nicht gefällt. Also, wo manche sagen, ey, das ist doch voll cool. Ja, wenn man den jetzt so Englisch ausspricht, ist das schon ganz cool. Ja. Aber ich finde den halt sehr, sehr hart. Also, was ich sehr an dem Vornamen mag, ist, dass er so selten ist.
Ja.
Also das ist jetzt so kein 0815-Name. Das ist so ein Name, den kann man sich eigentlich ziemlich gut einprägen. Und da habe ich dann gesagt, naja, eigentlich müsste ich schon was daraus machen. Ja. So, aber nur Garrett finde ich irgendwie langweilig. Das könnte man... Machst du noch ein X dahinter? X ist immer cool.
Entweder ein X oder wenn du ein Rapper wärst, hättest du eine Zahl.
Oder eine Zahl. Ja, genau. Aber man muss ja schon gleich wissen, es geht nicht um Rap, sondern vielleicht um was anderes. Nee, und deswegen Gerrit X und damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Und
ja. Wie bist du an deinen ersten Gig gekommen? Und was war das für ein Gig?
Also ich muss noch ein bisschen weiter ausholen. Das hat ja alles 2017 angefangen. Und zwar so, dass ich... Also mein Freundesumfeld, mein Freundeskreis bestand damals schon aus sehr vielen DJs und ich hatte dann immer so viel Respekt vor den Leuten gehabt, weil die hatten so ein riesengroßes Mischpult vor sich mit so vielen Knöpfen und da dachte ich mir, das könnte ich mir niemals zutrauen. Also das ist ja mehr so eine Sache für Leute, die wirklich Leidenschaft haben, die sich da reinfuchsen und ich bin halt leider so ein Mensch, mich irgendwas begeistert, dann mache ich das für eine kurze Zeit und dann verliere ich irgendwann den Drive und dann mache ich nichts wirklich so daraus. Und dann war das so gewesen, dass ich bei SoundCloud immer mal so einzelne Tracks gefunden habe, die ich echt cool fand, die ich aber nie in einem Set gehört habe. Und da fand ich es dann halt immer blöd, mir einen Track anzuhören, dann den nächsten anzuwählen. Da dachte ich, naja, komm, dann musst du dir halt das mal irgendwie zeigen lassen, wie das funktioniert, wie du deine eigenen Sets machst, damit du halt deine coolen Tracks irgendwie auch schön hören kannst. Und dann hat es mit einer Handy-App angefangen, die ich mir für umsonst runtergeladen habe. Da konnte ich dann, habe ich mir immer durch meinen besten Kumpel so die Technik überhaupt, wie werden Übergänge überhaupt gemacht, so gezeigt. So, und dann habe ich immer auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn, habe ich dann mir irgendwelche Sets angehört und habe dann angehört, wann die den Übergang gemacht haben. Da dachte ich, okay, jetzt nehmen sie den Bass raus, jetzt von 9-Track den Bass wieder rein und jetzt kommen wir, okay. Und dann natürlich auch direkt ausprobiert und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, den ersten Übergang, den ich gemacht habe, boah, voll cool. Es war natürlich kompletter Schrott gewesen damals, weil ich noch nicht so erfahren war. Mhm. Aber ich war halt so völlig hin und weg. Das ist ja voll cool. Und dann hatte ich dann das so rausgehabt. Und dann hatte ich meine ersten Sets so gemacht. Und habe ich auch immer meinen Kumpels gesagt, aber ich will das nur für mich zu Hause machen und nur für mich so als Hobby. Und die haben mich dann alle schon so belächelt und meinten, na klar. Der will das nur zu Hause machen, der will niemals im Club spielen. Die Zeiten werden sich ändern, meinten sie zu mir. Und tatsächlich hat es auch gar nicht lange gedauert. Da habe ich dann zu meinen Kumpels gesagt, ey Leute, ich hab richtig Bock, die Tracks im Club zu zocken. Berlin ist halt klein, man kennt Veranstalter, man kennt Clubbetreiber und andere DJs und sowas alles. Und da kam es dann tatsächlich dazu, dass ich dann einen Slot bekommen habe in einem recht kleinen Club, Velvet Monkey heißt er. Und so hatte ich dann meinen ersten Gig erstmal in Planung gehabt. Das sollte theoretisch mein erster Gig werden, es kam dann aber ein bisschen anders. Und zwar gab es damals, da gibt es glaube ich immer noch so Newcomer-Votings auf Facebook, da konntest du dann deinen Namen eintragen und dann den Leuten sagen, hey, Votet mal für mich, dass ich da unterspielen kann. Und der mit den meisten Stimmen, der durfte natürlich auf der Veranstaltung auch spielen. Mhm. Er hätte vielleicht nur den Anfang bekommen oder sowas alles. Aber ist erst immer ein cooler Einstieg, finde ich. Und dann habe ich mal so ein Newcomer-Voting gesehen und dachte mir, okay, da hatte ich bisher noch gar keine eingetragen. Okay, ist ja witzig. Und läuft, glaube ich, noch 2 oder 3 Tage das Voting, habe ich meinen Namen eingetragen, habe so 2, 3 Leuten Bescheid gesagt, hier votet mal für mich, dass ich den Slot kriege. Aber postet mal, das ist nicht großartig. Mhm. Und tatsächlich kam es dann auch so, das Voting war vorbei, es hat sich keiner weiter eingetragen und ich habe das Voting einfach mal mit 3 Stimmen gewonnen. Und ich dachte so, geil, ich habe meinen ersten Gig. Verdammt, ich habe meinen ersten Gig und das noch vor meinem eigentlichen ersten Gig. Und da hatte ich dann schon ein bisschen Schiss gehabt. Es war dann im MBA gewesen. Die hatten die Hauptveranstaltung war Goa gewesen und das haben sie dann auf dem Main Floor gespielt und auf dem kleinen Floor lief dann halt Techno. Ja. Also und da sollte ich dann natürlich den Anfang machen und ich dachte mir so, ey, ich muss jetzt irgendwie noch irgendjemanden noch ranholen, der mir im schlimmsten Fall noch helfen kann, weil ich glaube, von dem der Veranstalter hat einen Kopf voll, der will den Newcomer nicht sagen, hier, das musst du machen, das machen, bla, 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 hier und da.
Ging es um die Bedienung?
Genau, um die Bedienung und alles, so, weil ja. ich hatte jetzt lediglich zu dem Zeitpunkt einen Controller zu Hause, mit dem habe ich so ein bisschen geübt und das war es halt auch. Aber das ist ja dann, zwar war das auch Pioneer gewesen, was ich da im Club vorgefunden habe, aber halt in einem ganz anderen Umfang, war es ja dann viel mehr Knöpfe gehabt, viel mehr Möglichkeiten und es war halt kein Controller, sondern 2 CD-Spieler, ein Mixer und das ist dann natürlich noch ein bisschen was anderes, wenn du visuell was ganz anderes hast, als was du gewohnt bist, das verwirrt dich dann erstmal alles so ein bisschen, überfordert dich. So, dann habe ich das Glück gehabt, dass auf der Veranstaltung noch ein Kumpel von mir gespielt hat, ein anderer, und den habe ich dann natürlich dazu überredet bekommen, dass er schon zum Anfang da ist und mir mal so ein bisschen hilft. So, und naja, das war halt der Anfang. Es waren maximal 2, 3 Leute auf der Tanzfläche. Ja. Aber ich habe gezittert ohne Ende, war aufgeregt gewesen.
Aber mit der Bedienung ging dann?
Oder? Das ging. Er kam mir dann auch nach vorne und meinte, wozu sollte ich denn jetzt früher kommen? Du hast doch alles gut im Griff. Und tatsächlich kam es dann zu der Situation. Ich hatte, also die beiden CD-Spieler waren Pioneer gewesen, aber der Mixer war von L&L Hess. Und die haben ganz oben so einen ganz, ganz fiesen Kippschalter. Mhm. Das heißt, wenn du dann irgendwie aus Versehen da reinkommst an den Kippschalter, dann schaltet der von digitalen CD-Spieler auf Vinyl um. So, und da bin ich dann so beim Zocken, bin ich dann halt so dagegen gekommen, bupp, war die Musik aus. Ich dann so, es waren wieder, wie gesagt, nur 2, 3 Leute auf der Tanzfläche, aber trotzdem denkst du, das war scheiße, die ganze Welt bricht zusammen. Und ich denke, guck, okay, woran kann das liegen, wo bin ich reingekommen? Da habe ich den Schalter gefunden, habe einfach... Ah, okay, läuft wieder.
Kommt einem ja auch wie eine Ewigkeit dann.
Fürchterlich.
Das habe ich auch immer, wenn ich Gigs spiele und ich mache dann einen Fehler und der kommt mir dann beim Spielen als so schlimm vor und dann gucke ich nachher auf dem Video auf der Kamera und dann finde ich ihn kaum, weil er gar nicht so schlimm war, aber in dem Moment kommt einem das voll ähnlich vor.
Naja, natürlich, man hat ja auch eigene Ansprüche.
Ja, genau.
Man will, dass alles perfekt läuft und wenn es dann nicht perfekt läuft, wenn dann mal so ein kleiner Fehler kommt, das bringt dich komplett aus dem Konzept. Und gerade wenn du so ein unsortierter Mensch bist wie ich, der dann halt dann so, okay, scheiße, jetzt ist alles im Arsch, aber hat dann halt auch gut funktioniert. Da gab es ganz andere Situationen im Club.
Ist die Tanzfläche denn noch voll geworden?
Nein.
Okay, nein. Die 3 Leute, die gewotet haben, waren da und der Rest aber auch nicht.
Das war mir aber auch so egal gewesen. Ich hatte dann damit meinen allerersten Auftritt hinter mich. Und
war dann quasi die Probe für den ersten richtigen.
Absolut, so dass ich den ersten richtigen dann bisschen entspannter angehen konnte. Das war aber dann natürlich nicht so. War natürlich auch komplett aufgeregt gewesen und das hat man mir dann auch angesehen. Ich habe mir dann als ich dann in dem anderen Club da gespielt habe, habe ich mir dann die Videoaufnahmen von meinen Freunden angeschaut und ich habe da halt, wie ich so konzentriert war, habe ich dann meine Mimik gesehen und ich war dann so, sah so böse und so grimmig aus. Ja. Ich dachte so, oh Gott, ey, das muss ich auch unbedingt ändern. Das muss ich noch ändern in den nächsten Auftritten.
Du hast eben gesagt, du hast mit Minimal angefangen. Wie würdest du denn beschreiben, was machst du für einen Style oder für eine Musik? Was
ist das? Jetzt gerade? Also jetzt oder damals?
Ja, jetzt.
Wenn, jetzt also
jetzt kenne ich ja nur von jetzt.
Genau, jetzt nur noch Techno eigentlich.
Ist das, weil, also ich mache ja, obwohl ich auch Techno mache, komme ich mit diesen ganzen Beschreibungen gar nicht...
Mit den Genres?
Oder? Ja, mit den Genres. Also ich meine, du spielst, glaube ich, auch so auf 100, zwischen 130 und 140, oder?
Mittlerweile schneller. Ich muss sagen, dass ich auch so ein bisschen mit der Zeit gehe und auch mit dem, was von dem Veranstalter in Anführungsstrichen erwartet wird. Und man muss sich auch so ein bisschen den anderen DJs anpassen und die ganze Szene wird halt schneller, alle Produktionen werden schneller. Okay. Und so ist es bei mir auch. Ich habe damals angefangen, Bei mir ging ein Set niemals schneller als 132 BPM. Mhm. So, und dann kam irgendwann, kam ich dann auf 138, dachte, das ist ja schon flott. So, und wenn ich jetzt die Maintime bespiele, dann 143, 144, 145 und alles, was dann über 145 bis 150 so geht, das würde ich dann schon fast schon wieder ein bisschen zu schnell schon als Hardtechno fast bezeichnen.
Ist Hardtechno, oder?
Genau, so ab 150 würde ich auch sagen, ist Hardtechno. Aber ja, wie gesagt, wenn du das Line-Up dir anschaust, mit welchen anderen Leuten du denn so spielst, und gerade wenn ich dann zum Beispiel mal das Ende spiele und vor mir jemand spielt, der oder die so auf 150 normal spielt, dann kann ich nicht so runterbrechen auf 135, ist ja dann so ein richtiger Cut.
Aber ich habe auch so das Gefühl, auch wenn du so super bekannte DJs siehst und von den Sets anguckst, also zum Beispiel von Sven Fate, findest du auch irgendwelche Ibiza-Sets, die so richtig low sind, wo du schon auf, also vom Tempo her, die so 125 oder 128 oder sowas sind, und von dem findest du halt auch richtig hartes Zeug. Ne? Das ist eigentlich schon, wenn man über eine längere Zeit als DJ arbeitet, muss man schon auch unterschiedliche Tempi und Genres dann bedienen können, oder?
Ich denke ja. Also es kommt natürlich immer darauf an, wie man dich kennt, als was du gebucht wurdest. Weil ich bin jetzt, würde ich jetzt mal sagen, in der Position, wo ich noch nicht wirklich als Act gebucht werde. Mhm. Das heißt nicht für die meisten Veranstaltungen. Von daher denke ich, erwarten nicht so viele, also klar, es gibt eine gewisse Grundhaltung, was mein Sound angeht, aber trotzdem kann ich da auch immer noch stark variieren. Mhm. Ich lade ja auch ganz gerne bei SoundCloud Sets hoch, wo ich den Anfang gemacht habe, da kommt ein bisschen groovigerer Techno, und dann gibt's andere Sets, wo ich dann die Mitte gespielt habe, und da geht's dann halt ein bisschen flotter, die Synthesizer sind ein bisschen aufgebauschter und alles, und kommt auch alles ein bisschen härter, ein bisschen schneller rüber. Aber ich denke, ja, wenn man wirklich eher darauf aus ist, den Leuten wirklich einen schönen Abend zu bereiten, wo sie auch viel Spaß haben, da musst du variieren können. Da kannst du denn nicht einfach dich voll auf deine Musik konzentrieren und sagen, okay, ich spiele jetzt hier mein Ding, weil ich jetzt gerade Bock drauf habe. Das macht dann natürlich einen guten DJ aus, dass du auf die Leute reagierst, dass du im besten Fall noch so kollegial bist und auf den DJ danach reagierst, dass du dich vorher vielleicht im besten Fall absprichst und deine Musik zum Ende hin dann für den DJ danach so ein bisschen vorbereitest. Das wäre natürlich am optimalsten.
Ja, ja. Da fällt mir ein, du spielst ja auf der Symbiotik. Hast du schon mal vor Stella Bossi gespielt?
Nein, das habe ich noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie schnell die spielt. Ich habe jetzt ihre musikalische Karriere tatsächlich nicht so mitverfolgt.
Das war jetzt auch nur so ein kleiner Joke, weil es ja diesen Vorfall da gab, wo...
Den habe ich natürlich mitbekommen. Nicht schön, sowas mit anzusehen. Vielleicht gibt's da natürlich auch die andere Seite von der Medaille.
Es war nur lustig, weil es könnte ja theoretisch sein, weil die spielt ja häufiger auf der Symbiotika.
Natürlich.
Die war auch letztens, glaube ich, wieder da. Ne?
Genau, die hatte da, glaube ich, ein Live-Set irgendwie aufgenommen mit Video und sowas alles.
Ah, okay.
Das habe ich mir auch angeschaut, dachte ich so, boah, das wäre überhaupt nichts für mich, weil ich habe ja gesehen, wie viele Leute, das war ja so Boiler Room-mäßig gewesen, wie viele Leute hinter ihr waren, das mag ich gar nicht. Also ich bin da absolut gar kein Fan davon. Ich mag das am liebsten, wenn ich dann mein Space habe hinterm DJ-Pult. Und
nicht einer mit dem Ellenbogen nach dem Wodka-Bull über die Decks schickt oder so.
Das ist mir leider schon des Öfteren passiert, dass ich da halt so in meinem Modus war. Erst letztens habe ich aus Versehen eine Freundin, die hinter mir wollte hinter mir vorbei, und ich dann natürlich so kurz vor dem Drop mal kurz ausgeholt, puff, hab der einen mitgegeben, und das hat mir so leid getan.
Na gut, aber wer so nah hinterm DJ steht, ne, das ist... Ich sag das auch immer so, wenn ich so Gigs spiele und Fotografen da sind, kann ich auf dein Podest, kann ich aufs Drumpodest, kann ich da fotografieren? Ich sag, du kannst alles machen, was du willst, nur beobachte vorher, wie meine Bewegungen sind, und check's halt selber aus, das ist dann deine Verantwortung.
Absolut einfach, wichtig, ne? Da habe ich auch so eine Situation gehabt, da habe ich auch in einem Club gespielt, und ich glaube, das war auch sogar Maintime gewesen, der Club war voll, und da war jemand, den ich kannte, der hat dann ganz höflich gefragt, ob er hinter mir am DJ-Pult so ein bisschen Videoaufnahmen machen kann, und dann denke ich mir, ja klar, kannst du machen und so. Und er hat natürlich auch so ein bisschen im Modus gewesen, hat die Kamera so bewegt und sowas alles. Und ich glaube, die habe ich ihm auch aus Versehen mit dem Ellbogen oder so aus der Hand geschlagen, ist dann runtergefallen. Und natürlich, genauso wie es kommen musste, ist das Handy auf den Pauseknopf von dem CD-Spieler, der gerade lief, gekommen. Und wupp, die ganze Musik war aus gewesen. Und ich habe den dann so angeschaut, ich meine, ist es denn scheiß Ernst? Naja, und dann, ja, sowas passiert dann halt. Dann haben Musik wieder gestartet und
so ist das.
Ja. Das passiert leider.
Jetzt bist du nicht nur DJ, sondern du hast noch einen zweiten Beruf, der auch mit D anfängt.
Genau.
Nämlich du bist Dachdecker. Ist auch eine geile Kombination.
Ja.
Und du hast ja gerade erzählt, du hast dann, als du angefangen hast mit dem DJen, warst du schon voll im Beruf, ne?
Also genau.
Genau. Und ja, und wie vereinbart sich das miteinander? Also Dachdecker sein heißt ja früh aufstehen und die Symbiotika ist ja auch mittwochs. Wie machst du das? Weiß dein Chef, das ist der cool damit? Ist das wie läuft das?
Absolut. Also tatsächlich ist das halt so ein Job, der sich perfekt damit vereinbaren lässt. Punkt 1, ich arbeite hauptberuflich von Montag bis Freitag. Da gibt's auch keine Wochenendarbeit oder sonst irgendwie sowas. Von 7 bis 16 Uhr.
Ja.
Und das heißt, wenn ich am Freitag einen Auftritt habe, kann ich ganz entspannt nach der Arbeit nach Hause, kann vielleicht nochmal ein Powernap machen und kann dann zum Club fahren. Bisher hatte ich zum Glück immer das Glück gehabt, dass ich Chefs hatte, denen sage ich das, hey, ich habe dann und dann einen Auftritt. Ich bekomme ja zum Glück nicht eine Woche vorher die Booking-Anfrage für diese Symbiotika. Ich habe dann immer so ein bisschen Vorlauf, einen Monat, im besten Fall zwei. Und dann kann ich mit meinem Chef halt absprechen, du, ich habe dann und dann mittwochs einen Auftritt, kann ich den Donnerstag darauf einen Urlaubstag nehmen.
Okay.
Und bisher hat das immer ohne Probleme funktioniert. War halt natürlich immer schwierig, dann Donnerstag komplett zerstört nach Hause kommen, schlafen, dann Freitag wieder früh aufstehen um 5 Uhr und dann noch den letzten Tag der Woche irgendwie hinter mich bringen. Aber ansonsten lässt sich das wunderbar vereinbaren.
Wie viel spielst du denn so? Wie viel Gigs im Jahr oder also so ungefähr?
Das variiert extrem. Das variiert wirklich extrem. Die besten Monate sind bei mir so 5 Auftritte.
Boah, das ist ja echt auch.
Aber da gibt's natürlich dann auch, sag ich mal, so gewisse Löcher, wo ich dann halt vielleicht nur 1-2 Auftritte habe. Mal Monat eventuell auch gar keinen Auftritt. Das ist dann aber auch ganz gut. Dann kann ich die Wochenenden für anderes mal nutzen, mal ein bisschen ausschlafen, mich um meine Produktion kümmern oder weiß der Geier was.
Lass uns noch mal drüber sprechen. Jetzt hast du die ersten Gigs gehabt. Wie ist es dann weitergegangen? Wie ist es bis dann deinem Hauptgig Symbiotika KitKat Club, ne? Würde ich ja sagen, ist so der krasseste Gig, den du hast, oder?
Definitiv, definitiv. Also man muss ja ganz ganz ehrlich sagen, so ein Auftritt im Kitty, gerade bei der Symbiotika, die ja wirklich für harten Techno steht.
Und auch vor allen Dingen für junge Leute, ne? Das ist ja so eigentlich so die Veranstaltung, so quasi die neue KitKat-Veranstaltung, wo die jungen BerlinerInnen oder so hingehen.
Auch international. Das, die Veranstaltung ist ja der absolute Wahnsinn. Naja, es war halt so gewesen, dass ich hatte dann meine 2 Auftritte gehabt und tatsächlich war dann der dritte Auftritt, mein dritter offizieller Auftritt, den ich hatte, war dann im Berliner Club Soda gewesen. Da hatte ich das Glück gehabt, dass 2 Personen unabhängig voneinander haben dem DJ Jordan, der damals die Bookings dafür gemacht hat, haben ihm meine Sets auf Soundcloud geschickt, damals noch meine Minimal-Sets. Und haben gesagt, hier, hör dir den mal an, vielleicht gefällt dir seine Musik, vielleicht möchtest du den ja mal fürs Soda buchen. Und dann hat er sich das angehört und tatsächlich hat ihm das auch gefallen. Und er hat dann meinen besten Kumpel daraufhin angeschrieben, der schon viel länger im Soda gespielt hat, da schon fest etabliert war. Und hat ihn gefragt, ja, kann er das auch dann noch live spielen? Und dann meinte er, ja, wenn er sich vorbereitet. Und dann kam es halt zu dem ersten Auftritt im Soda. Da war ich auch wieder komplett aufgeregt gewesen, weil das ist halt eine Großraumdiskothek, es ist jetzt kein richtiger Club. Aber trotzdem, da sind extrem viele Leute und da habe ich dann auch die Maintime bekommen. Und da habe ich es dann halt geschafft, mich auch zu etablieren und dann da meine regelmäßig spielen zu dürfen.
Warst du dann quasi Resident vom Soda?
Genau, bis zum heutigen Tage noch.
Ach, okay, krass.
Genau.
Ich kenne den Club ehrlich gesagt gar nicht.
Ja, es ist nicht so schlimm. Es ist jetzt halt nicht so ein Techno-Szene-Club, sondern es ist halt, wie gesagt, eine Diskothek.
Ja.
Aber es macht halt unglaublich viel Spaß, da zu spielen. Die Leute sind super nett. Ich kenne alle DJs, die sind auch super nett. Und genau. Und dann kam es durch eine damalige Freundin. Das war dann 2019 gewesen, also quasi ein Jahr, nachdem ich überhaupt meinen ersten Auftritt gehabt habe, hatte ich kam damals eine Freundin auf den Chris zu, Chris Symbiotika, der Veranstalter von der Symbiotika, kam auf den zu und meinte, hey, hör dir mal die Musik von Gerrit X an, der ist voll cool, der macht voll coole Musik und sowas alles. Und das muss man ja wirklich mal sagen, der Chris, der ist wirklich sehr stark dahinterher, junge Leute zu fördern, junge Talente zu fördern. Und wir haben gesagt, ja gut, dann geben wir dem mal eine Chance. Und dann durfte ich schon nach einem Jahr meinen ersten Auftritt im Kitty haben.
Auf der Symbiotika?
Auf der Symbiotika.
Anfang?
Oder? Nee, ich hatte da den das Ende bekommen. Ich durfte nach Jordan spielen. Und ich sagte, das hat mich fertig gemacht. Das hat mich komplett fertig gemacht, weil ich war schon Jahre davor immer wieder gerne im Gast im Kitty gewesen. Ja. Also ich glaube, das erste Mal war ich 2013, 2014 im Kitty, damals halt immer zur Sonntagsveranstaltung, im Nachspiel, und kannte dadurch natürlich den Club, kannte so ein paar Leute von da und war auch hier und da mal auf der Symbiotika drin gewesen.
Also du bist quasi gar nicht so durchs DJen in die, sag ich mal, sexpositive Szene gekommen, sondern du warst da auch vorher schon
interessiert. Genau. Also halt hauptsächlich beim Nachspiel war ich da immer gewesen. Ich kann mich noch ganz gut dran erinnern. Die ersten, ich glaube, 20, 21 Male, die ich da war, habe ich immer mitgezählt und habe dann immer so gesagt, okay, heute bin ich das 17. Mal da, heute bin ich das 18. Mal, weil es mich halt immer wieder so umgehauen hat, da zu sein und weil ich das so cool fand. Und ja, dann stand ich halt da oben mit meinem Stick in der Hand und meine Kopfhörer schon bereit und war halt dann komplett fertig mit den Nerven gewesen. Mich konnte man noch den ganzen Abend nicht ansprechen, weil ich so aufgeregt war. Und dann stand ich halt da oben, Jordan hat noch gespielt, ich mit meinem Stick in der Hand und hab so in die Menge geschaut und dachte so, Gerrit, was machst du hier eigentlich? Was zur Hölle machst du hier eigentlich? Wenn du das Ding hier jetzt verkackst, dann kannst du dich nie wieder im Kitty blicken lassen, weil das würde mich auch emotional so fertig machen und alles. Naja, und ich denke, viele andere DJs kennen das ja auch, wenn sie so kurz vorm sehr, sehr wichtigen Auftritt sind.
Überhaupt alle Musiker, ich kenne das ja auch als Schlagzeuger, ich habe schon so viel Angst gehabt.
Ja. Vor Gigs, und bei DJs ist es ja dann halt so, dass so wie du dann die ersten zwei, drei gelungenen Übergänge gemacht hast, kommst du so langsam rein, dann fängst du auch an, dich ein bisschen locker hinter den DJ-Pool zu bewegen. Ja. Und dann habe ich dann auch so gemerkt, okay, zwei, drei Übergänge, okay, jetzt bin ich drin und dann habe ich angefangen, Spaß zu haben. Dann hat es angefangen, Spaß zu machen.
Und der Gig war auch super.
Der Gig war phänomenal. Klar, die zwei Stunden gingen dann rum wie nichts.
Hast du das Set noch? Hast du das recorded?
Oh, gute Frage.
Ist ja eigentlich dann voll das spezielle Set für dich, ne?
Das ist eine richtig gute Frage. Es kann gut möglich sein. Es müsste denn ein Set irgendwie aus dem Mai 2019 denn sein. Müsste ich aber selber mal nachschauen. Ich bin mir nicht sicher. Ja, und das ist halt so das Magische, wenn du...
Wann war das?
2019.
Genau. Ach, das war das vor Corona?
Genau.
Ja, das war kurz, stimmt. Corona war 2020.
Ne? 2020, genau.
Ah ja, okay, alles klar.
Da hatte ich dann die Möglichkeit gehabt, also von 2019 bis 2020, bis dann Corona angefangen hat, durfte ich dann wirklich jeden Monat dort spielen. Okay. Klar sind da ganz schön viele Urlaubstage bei draufgegangen, aber das ist ja ein kleiner Preis, den man dafür zahlt, um da spielen zu können. Und dann kam halt Corona.
Und dann, was macht man als Berliner DJ, wenn mit Corona?
Das ist natürlich schwierig. Also man hat natürlich zwei Optionen. Entweder ist man jemand, der sich streng an die Corona-Regeln hält und dann natürlich auch schön brav zu Hause bleibt. Oder in Berlin hat man natürlich dann diverse Möglichkeiten gehabt, sich zu connecten und dann doch noch irgendwie spielen zu können. Zum Beispiel gab es auch einen Club, der war direkt am Alexanderplatz. Der hatte von Anfang an immer sämtliche Corona-Regeln eingehalten, konnte das auch alles nachweisen und konnte tatsächlich während der ganzen Corona-Phase, außer halt bei den ganz harten Lockdowns.
Ja, ganz am Anfang, diese zwei Wochen. Und
genau. Konnte der eigentlich trotzdem regelmäßig Veranstaltungen machen, weil der hat seinen Außenbereich umgebaut. Der hat so viel Geld darin investiert, dass halt trotzdem die Partys weiterlaufen. Es war dem scheißegal gewesen, ob er jetzt ein Minus macht über einen gewissen Zeitraum oder nicht. Dem war halt wichtig gewesen, dass er den Leuten diesen Raum geben konnte. Und das war auch so ganz witzig gewesen. Symbiotika hatte da natürlich dann auch Pause gemacht. Es gab nur die Livestreams. Und der Chris und die Charlotte, die haben dann in diesem Club eine Sonntagsveranstaltung dort gemacht, den Techno Breakfast Club. Und das war immer ganz witzig gewesen, weil du musst dir vorstellen, der Club war in einem ganz unten in einem Erdgeschoss von einem Hochhaus. Erdgeschoss war der Club, da gab es dann, ich glaube, noch zwei weitere Clubs in dem ganzen Hochhaus. Die waren aber natürlich zu gewesen. Und dann hast du einen Sonntagmorgen, hast du dann den Techno Breakfast Club unten im Erdgeschoss und da gab es natürlich noch den Außenbereich. Und über dem Club war ein Fitnessstudio gewesen. Mhm. So, und überall war alles natürlich verglast gewesen bei dem Fitnessstudio. Und der Außenbereich war jetzt nicht großartig abgeschirmt und es war halt trotzdem eine sexpositive Party. So, und dann hast du natürlich da die ganzen halbnackten Leute da im Außenbereich gehabt. Es war im Sommer gewesen, die waren natürlich alle halbnackt gekleidet. Und dann stand auch immer jemand rum, hat sich da in der Ecke einen runtergeholt und sowas alles. Also halt das ganz normal, so was für uns völlig normal ist, ja, wenn wir so auf so eine Party gehen. Und dann hast du die Leute, die im Fitnessstudio waren, die haben sich dann gar nicht mehr um ihr Training gekümmert, standen dann so an der Scheibe, haben sich das Treiben da unten angeschaut und dachten auch so, die waren sind in Berlin. Das ist eindeutig Berlin, wo sie hier sind. Das war dann schon immer sehr, sehr witzig mit anzuschauen.
Das merkt man auch echt, das denke ich auch. Ich denke ja immer, Köln ist ja auch so die Schwulenstadt und bei uns geht ja auch super viel Sexpositives. Ja. Aber immer, wenn ich hier in Berlin bin, dann merke ich doch nochmal, es ist nochmal eine andere Hausnummer, ne? Auch,
absolut,
Ich meine, Frankfurt ist ja auch voll die Techno-Stadt. Da bin ich ja so technomäßig sozialisiert worden, weil ich da immer feiern gegangen bin, damals im Robert Johnson. Ich weiß nicht, ob du den Club kennst. Das ist in Frankfurt so der Techno-Club. Aber ja, Berlin ist schon nochmal richtig krass auf jeden Fall. Ich habe ja auch das erste Set, was ich von dir gesehen habe, das war dieses Set im KitKat, was ihr da, wie habt ihr das recorded? Einfach so ohne Publikum mit zwei Tänzerinnen, Maske und...
Genau, das war die Corona-Zeit gewesen mit den Livestreams.
Da fing das an.
Ja. Genau, deswegen gab es ja auch überhaupt diese Livestreams. Da hatte, glaube ich, jeder Veranstalter, der Kitty eine Veranstaltung gemacht hat, durfte da zu dem Zeitpunkt, wo er auch regulär eigentlich seine Veranstaltung hatte, also Symbiotika dementsprechend, hat halt immer mittwochs die Livestreams bekommen. Chris hatte dann halt DJs angefragt, ob sie da spielen wollen würden auf dem Mittwoch. Das war dann irgendwann Mittwochnachmittag oder so, also zu so einer späten Uhrzeit. Was die da aufgebaut haben, das war Wahnsinn gewesen.
Ich mal gehört habe, das finde ich eigentlich ganz lustig, dass das wohl öfter passiert ist, dass sie dann halt auch nicht nur recorded haben, sondern auch die Boxen angemacht haben und dass dann irgendwelche Polizisten oder irgendwelche Leute dachten, da findet eine illegale Party statt und dann mit Polizei da rein sind und dann waren da drei Kameraleute und der DJ auch voll geil, ne?
Also das habe ich zum Glück nicht erlebt, aber die müssen sich ja so dämlich dabei vorgekommen sein. Das habe ich zum Glück nicht erlebt, aber ja, es war so gewesen, die ganze normale Clubanlage war aufgebaut, war alles angestellt und du hattest halt Clubatmosphäre ganz
normal gehabt. Damit ein bisschen Feeling muss ja auch sein.
Ne? Genau, und dann hatten die auch noch, um halt auch so für die Zuschauer so ein bisschen Vibe zu bekommen, hatten sie auch Tänzerinnen und Tänzer eingeladen, was ich auch super fand, auch Mädels, die an der Stange getanzt haben und sowas alles halt, um so ein bisschen das Feeling rüberzubringen von Kitty. Und genau, das war auch eine sehr aufregende Zeit gewesen und die Sets habe ich dann auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen.
Die haben auch gar nicht so wenig Klicks, ne? Ich glaube, einer hat ganz ordentlich, ganz gut gezündet. Ne?
Ja, irgendein Set könnte zwischen 20.000 und 30.000 sein. Klar, für manche jetzt vielleicht wenig, aber für mich und gerade wenn man meine anderen Videos so sich anschaut, ist es natürlich schon enorm.
Ja. Jetzt ist ja auch so, du DJst ja nicht nur, du produzierst ja auch. Und das Geile ist, wir haben ja sogar einen Track zusammen gemacht, beziehungsweise ich habe einen Track von dir geremixed.
Dirty Bitch.
Den werde ich nämlich auch hier mal einblenden. Ja, Dirty Bitch ist ja, Hit kann man jetzt vielleicht nicht direkt sagen, aber so in der Szene kennt man die Nummer schon, ne? Das ist schon...
Wenn du das so sagst, das freut mich natürlich sehr, ja.
Also, ja.
Das Gefühl habe ich auch so gehabt. Also, Ich persönlich bin von diesem Track mehr als überzeugt. Also ich bin, das gehört definitiv zu meiner besten Produktion, weil es halt auch die erste Produktion war, die ich mit einer Sängerin zusammen gemacht habe, mit der Lyra, der lieben Vivi. Und weil was die mir da geschickt hat.
Und der Track war, ich glaube, da müssen wir drüber schreiben, das war eine Auftragsproduktion, glaube ich sogar.
Den Auftrag habe ich mir selbst erteilt.
Okay. Tatsächlich muss man dazu.
Echt? Genau. Also
es war, glaube ich, so, es gab ja auf der Fetisch Celebration die Dirty Bitch Party. Ne?
Genau.
Und der Track heißt Dirty Bitch. Ich dachte, der Frank hätte dir gesagt, kannst du mir ein Titellied machen? War das nicht so?
Umgekehrt. Ich habe bei
du hast ihm das angeboten.
Ich habe ihn gefragt, weil das natürlich eine unglaubliche Ehre für mich wäre, wenn die sagen, ja, gerne, weil das wäre dann natürlich auch so, dass dieser Track im besten Fall die Partyreihe repräsentiert. Und da habe ich den Frank angeschrieben und es war irgendwie so eine Idee, ich weiß gar nicht, wie die kam, aber ich dachte mir dann halt so, Dirty Bitch ist ja schon so ein bisschen, schon verruchter Name für eine Party und dachte ich mir so, also wenn ich das nächste Mal bei den spielen würde und dann halt den Track, der auch den Titel hat, Dirty Bitch, wenn ich den da spielen könnte, das wäre schon echt cool. Und da habe ich dann, ohne überhaupt irgendeine Idee für den Track gehabt zu haben, habe ich ihn erstmal so gefragt, du, was hältst du von der Idee?
Ja.
Und Frank, sowieso ein super toller Mensch, also ich mag den
unglaublich gerne, genauso wie Eva. Ist auch richtig schade, dass die Fetish Celebration nicht mehr gibt. Ich fand es auch richtig,
richtig schade. Ich werde diesen Monat... Wäre ich wieder da gewesen.
Stimmt, das wäre jetzt gewesen. Ja, ne? Ja, ich habe auch bei Instagram gesehen, wie heißt das immer? Bei Instagram kriegt man ja irgendwie vorgeschlagen. Erinnere dich dir an deine Erinnerung
genau.
Von letztes Jahr.
Ja, sehr, sehr schade. Ja. Ich wäre halt super gern wieder da gewesen. Naja, und dann habe ich halt Frank gefragt, der meinte, ja, super gerne. So, und dann dachte ich mir, okay, was machst du jetzt? Eigentlich brauchst du so eine Drop-Vocal, wo am besten eine Frau mit einer sexy Stimme sagt, Dirty Bitch, und dann geht's halt richtig los. So, und dann habe ich überlegt, okay, wen kennst du, wen würdest du sowas anvertrauen, weil ist natürlich, ich will ja auch selber davon überzeugt werden. So, und dann kam mir die Lyra in den Sinn, die macht eigentlich mehr so in Richtung Rap.
Soul Hip-Hop, ne?
Genau, ja, und Rap und sowas alles. Und die hat halt eine super coole Stimme. Ey, die feiere ich so extrem, die Stimme, echt cool. Und dachte ich so, das könnte vielleicht ganz gut passen. So, dann habe ich sie drauf angehauen und meinte, ey, du, wie sieht's denn aus? Ich bräuchte so eine Drop-Vocal, wo du sagst, Dirty Bitch und so. Und könntest du da eventuell was machen? Das ist halt ein Track, den ich für eine Partyreihe mache. Ja, und dann hat sie mir eine Datei rübergeschickt. Als ich mir die angehört habe, habe ich Gänsehaut bekommen. Ich dachte so, boah, das ist ja der absolute
Wahnsinn. Also hat sie auch den Text geschrieben?
Sie hat den Text geschrieben.
Okay. Ich hatte, weil da kommen ja noch so mehrere so Worte, ja, ne?
Absolut. Ja. Den Refrain, den Verse, alles hat sie von sich aus geschrieben, hat sie alles selber gemacht. Also ich habe das gehört und dachte, ey, ich wollte dann eigentlich nur einen Jobvogel. Und dann haute mir so ein Ding raus. Der absolute Wahnsinn. Und da war es dann so gewesen, dass ich glaube, das war das erste Mal bei einer Produktion, wo ich was gehört habe und ich sofort, während ich es gehört habe, mir überlegt habe, okay, das kommt dahin, das verarbeite ich so, das verarbeite ich so, und dass es halt auch wirklich relativ schnell in diesem dieser Produktion dazu kam, dass ich meine Ideen richtig schnell umsetzen konnte, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich war selber so von mir begeistert gewesen, dass ich, wow, das hat mir...
Wie lange hast du davor schon produziert, beziehungsweise wie viele Tracks hast du vorher schon so gemacht?
Jetzt muss ich mal überlegen.
Also jetzt nicht.
Es könnten so 35 Tracks gewesen sein. Also so ein bisschen Vorerfahrung hatte ich natürlich.
Aber so ein bisschen Knoten ist mit dem Track geplatzt. So.
Absolut, absolut. Also gerade dieser Inspirationsfluss, der da kam beim Produzieren. Ich wusste, hat ja dann das mache ich so und so und so. Und es gab halt auch während dieser ganzen Produktion nicht einmal so den Moment, wo ich gedacht habe, okay, jetzt hast du hier einen tollen Loop. Was mache ich jetzt? Nee, das ging halt so echt flüssig. Da habe ich ihr ab und zu mal so den aktuellen Stand des Tracks geschickt und dann hat sie mir noch gesagt, hey, du hast hier so ein paar kleine Rhythmusprobleme hier und da.
Ja, wie du die Vocals gesetzt hast.
Genau, gerade in der Break, und dann habe ich das nochmal geändert. So, und dann war der Track fertig gewesen, habe den zum Mastering geschickt und habe den dann zurückbekommen, und dann habe ich den Lyra geschickt und gefragt, du, was denkst du davon? Und sie war zum Glück sehr überzeugt davon, und dann ging es natürlich zu Frank und Eva.
Ja.
Dann dachte ich, oh.
Okay, jetzt wird spannend, ja.
Jetzt wird's richtig spannend, weil das ist ja natürlich die Instanz, die am wichtigsten ist, ob dieser Track jetzt nun veröffentlicht wird oder nicht. Ja. Und dann habe ich denen den geschickt und die waren so süß gewesen. Die hatten mir dann ein Video geschickt, wie sie den Track zum allerersten Mal waren.
Ach, geil, ja.
Mit richtig Live-Reactions und sowas.
Ja, alles. Geil.
Ich habe mir das angeschaut, hatte die ganze Zeit ein Lächeln im Gesicht und habe gesehen, wie die, okay, ja, ja, jetzt kommt da rein, jetzt ist cool, geiler Drop und sowas alles. Und den hat's gefallen. Den hat's richtig gut gefallen.
Spielst du den Track seitdem eigentlich immer? Oder?
Nein, nicht immer. Es kommt nicht immer auf die Veranstaltung an.
Weil der ist ja so 135, glaube ich.
136, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
Ja, aber kann man ja auch schneller schieben.
Oder? Den kann man natürlich
auch schneller. Klingt der auch auf 140 oder hast du schon mal probiert?
Na, das Ding ist ja, bei den CD-Spielern kannst du es ja umstellen, ob du jetzt nun, wenn du den nach oben pitchst, ob dann auch die Tonhöhe verstellt wird, ob du dann...
Ja, ich meine ohne Tonhöhe verstellen, du kannst ihn einfach schneller drehen.
Dann habe ich so ein bisschen meine Probleme damit, weil dann höre ich den, ich kenne ja den Track, wie er original klingt, und wenn ich den dann so schnell höre...
Ja, das ist schon ein bisschen groovig, ne?
Genau, ja. und dann denke ich mir, okay, jetzt habe ich so ein bisschen Zweifel, also ich würde halt ungern über 3 BPM über der Produktionsgeschwindigkeit gehen
so?
Wollen, genau. Weil dann hört er für mich sich komisch an und dann habe ich das Gefühl, okay, den Leuten fällt es vielleicht auch auf, was natürlich völliger Blödsinn ist.
Also du spielst schon, wenn du schnell spielst, spielst du schon eigentlich auch dann komplett andere Songs. Also du drehst, pitcht keine Songs schnell.
Ja,
also ich finde ja, Songs schneller pitchen geht immer, aber schnelle Songs langsamer pitchen, das hört sich immer komisch an.
Absolut.
Oder?
Absolut, ja. Aber ja, wie gesagt, da kommen halt so meine Macken so ein bisschen hervor, dass ich dann mir denke, okay, ich will es nicht übertreiben. Das Ding ist ja auch in dieser Audioverarbeitung, wenn du den langsamer oder schneller machst, gerade wenn du den schneller machst und du willst halt nicht, dass die Tonhöhe sich verändert, dann schneidet der halt immer so, macht er mal so gewisse Cuts rein, um halt so die Länge des Tracks damit zu kürzen. Und das kann sich dann halt auch irgendwann ein bisschen komisch anhören und ein bisschen unnatürlich. Und das ist natürlich, was kein Musiker möchte, dass so eine richtig gute Produktion dann auf einmal irgendwie, nur weil ich den schneller spielen möchte oder langsamer spielen möchte, dass es sich dann irgendwie komisch anhört. Das
Lass uns noch mal ganz kurz drauf kommen. Genau, zum Producing. Mit welchem Programm produzierst du?
Ableton,
okay.
Ich bin absoluter Ableton-Fan,
ja.
Also von Stunde 1.
Sind auch, glaube ich, die meisten, also Cubase oder Ableton sind die meisten Sachen.
Genau, ja. Genau. Und also klar, damals musste ich dann auch, als ich dann damit angefangen hatte, musste ich dann auch erstmal nachfragen, okay, was ist denn jetzt so die beste Software, um es zu erlernen? Habe ich dann auch durch meinen besten Kumpel, der meinte, hier, probier's mal mit Ableton. Ja. Und dann hat er mir so die ersten Sachen gezeigt und den Rest habe ich mir, YouTube sei Dank, alles durch Tutorials beibringen können.
Ja,
weil es gibt ja wirklich eine riesengroße Palette, gerade auch was Techno angeht.
Ja.
Und da kann man so schön Sachen nachbauen und
ich finde aber auch Sounds aussuchen ist mit das Schwierigste, was es gibt, oder?
Fürchterlich.
Wenn du so, also selbst ich als Schlagzeuger, wenn ich Claps aussuche, du hörst 10 Claps und dann musst du auch wieder eine Pause machen. Ne?
Genau dasselbe Problem habe ich auch. Gerade wenn ich dann so eine Kick suche, okay, die Kick ist cool, dann habe ich das Projekt aber vielleicht schon ein bisschen fortgeschritten, dann schmeiße ich die Kick da rein und dann, die Kick ist cool, aber es passt nicht zum Projekt und dann es ist...
Würdest du denn sagen, dass du mittlerweile so, also viele DJs haben ja dann so ihre Signature-Sounds, also ich würde mal sagen, weiß ich nicht, so Boris Brecher hat nahezu immer dieselbe Kick oder dieselben 3 Kicks bei Mark Decoder höre ich eigentlich auch.
Man hört den Track und denkt, okay, das ist...
Genau, ja. hast du das auch oder bist du noch so auf der Suche da?
Das ist so witzig, dass du Mark Decoder ansprichst, weil das war einmal zu einer Veranstaltung, habe ich ihn mal getroffen. Und da dachte ich mir, okay, jetzt siehst du den mal, jetzt musst du den mal ganz kurz in der ruhigen Minute, muss ich ihn mal ansprechen. Ja. Da habe ich ihn dann so gefragt, du Marc, was kannst du denn so einem jungen Produzenten, was kannst du dem so für Tipps geben beim Produzieren? Was würdest du mir so jemand also mit auf den Weg geben wollen? So, dann dachte ich so, dass er mir jetzt so das übelst krasse Plugin sagt, so damit klingt alles cool. Aber nein, er hat mir einen viel, viel besseren, viel, viel wichtigeren Tipp gegeben. Und zwar meinte er zu mir, finde deinen Sound.
Ja.
Denn, wie du schon sagst, deinen Signature-Sound.
Ja, ja.
Und den zu finden, das ist unglaublich schwer. Aber es geht ja oft auch nicht unbedingt um den einen Synthesizer, den du dann in jedem Track benutzt. Manchmal ist es halt auch so das Arrangement, wie du deinen Track anordnest, wann du was machst oder wie du gewisse Sounds einarbeitest, wie du mit Melodien arbeitest. Das alles kann ja schon dein Signature-Sound werden. Und das zu verinnerlichen, gerade wenn man so wie ich noch so oft in den Phasen ist, ich möchte das ausprobieren, ich möchte mal so einen Track ausprobieren und man möchte sich dann irgendwie so in allen Bereichen mal so ein bisschen so herantasten, mal gucken, wie das so funktioniert, ist es natürlich echt schwierig, seinen eigenen Sound zu kreieren. Aber wenn man den mal hat, dann erleichtert es einem alles.
Also würdest du denn sagen, hast du ihn oder bist du noch so ein bisschen am Weg?
Das müssten, glaube ich, andere beurteilen, weil ich finde, jeder Trick von mir klingt halt irgendwie dann ein bisschen anders. Man hat ja auch eine ganz andere Einstellung, eine ganz andere Beziehung zu seinen eigenen Tracks, weil man ja natürlich den von Anfang bis Ende produziert hat.
Aber jetzt hast du ja mit Dirty Bitch, finde ich, also muss ich auch ehrlicherweise sagen, ich habe ein paar Tracks von dir angehört und ich finde schon, dass Dirty Bitch so, ja, wie soll man sagen, der größte Hit ist oder da oder ja. der einfach subjektiv ist das natürlich, aber ich finde der beste Song ist und du sagst das ja auch. Wie ist es jetzt weiter zu produzieren? Ist es jetzt wieder so ein bisschen schwierig, sich wieder dran zu genau. Ja, weil die Erfolgskurve geht ja immer so, ne? Es ist ja genau. Immer danach was wahrscheinlich auch schwierig.
Oder? Absolut. Also es passiert mir jetzt immer noch, dass ich dann Tracks produziere und beim Produzieren mir denke, okay, ey, ja, das ist echt cool und kann ich mir schon bei dem und dem Label vorstellen. Und dann ist er fertig und dann fange ich dann doch an zu zweifeln und dann hängt er bei mir Ewigkeiten auf dem PC rum und mit dem passiert gar nichts. Mhm. So, also das ist wirklich bei mir so ein Auf und Ab, was ich selber von meinen Tracks halte. Und
hast du denn nach Dirty Bitch wieder einen Song gemacht, wo du sagst, der ist jetzt auch richtig, richtig gut, oder? Also der so da dran kommt, für dich jetzt, gar nicht für irgendwelche anderen?
Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich habe jetzt vor kurzem auf Black Snake Recordings einen Track released, das war jetzt auch mein letztes Release. Den finde ich echt cool. Damit versuche ich auch so ein bisschen, was jetzt auch vielleicht nicht taktisch nicht so klug ist, aber so ein bisschen neuen Sound für mich zu entdecken, der halt ein bisschen härter ist und den finde ich echt gut. Ansonsten fällt mir jetzt so ad hoc tatsächlich gar keiner ein. Dirty Bitch hat einfach für mich so ein kompletten Alleinstellungsmerkmal.
Es ist ja auch manchmal halt mal auch so ein bisschen einfach, also nicht Glück, eben, dass du nicht dafür gearbeitet hast, sondern so, da hat halt alles gepasst, die Sängerin hat gepasst und
ne? Der Vibe.
Ne? Genau, man hat einfach dann manchmal einen Vibe. Ne? Jetzt hast du gerade gesagt, hast du ein Label, worüber du released?
Mehrere Labels, also das ist ja...
Wie funktioniert das genau?
Das ist jetzt nicht so, wie man sich das eigentlich vorstellt, dass man jetzt unter einem Vertrag ist bei einem einzigen Label und nur da kann man releasen, das ist vielleicht, wenn man bei Universal oder bei Sony unter Vertrag ist. Also nagelt mich jetzt bitte nicht darauf fest und ich bin der Meinung, dass es so ist, weil so hoch bin ich jetzt leider nicht gekommen mit meinen Produktionen, dass ich auch so ein Major Labels...
Ich hatte schon mal einen, ja.
Okay,
das,
cool.
Also das ist richtig, also ich habe schon mal einen Vertrag... richtig krass, wo sogar drin stand, dass wenn ich irgendwas anderes überhaupt musikalisch machen will, ich Bescheid
sagen muss. Dann bindet
klar,
man sich.
Wenn so eine Plattenfirma richtig Kohle raushaut für drei krasse Videos, dann wollen die natürlich auch
das. Da stecken auch natürlich richtig Leute dahinter, die das alles vermarkten.
Ja, aber sorry, ich hatte...
Alles gut. Nee, und so auf der Art, wie ich jetzt halt produziere, auf dem Level, ist es so, dass ich einen Track fertigstelle. Und wenn er dann fertig ist, dann überlege ich mir, okay, zu welchem Label könnte der Track passen. Mhm. Bei Dirty Bitch war das zum Beispiel so, den habe ich sofort gesagt, den will ich auf Animarum releasen, weil der Patrick, der dahinter steckt, der macht seine Arbeit wirklich richtig gut, was das Label angeht. Der kennt sich auch mit Marketing aus und sowas alles. Und ich dachte mir, wenn ich will, dass der wirklich was wird. Deswegen habe ich auch beim Mastering dann ein bisschen mehr reingesteckt. Ich glaube, das Mastering hat mich ein bisschen über 100 € gekostet. Und da habe ich dann gesagt, okay, den will ich auf Animarum veröffentlichen, weil da bekommt er genau, denke ich mal, die Aufmerksamkeit, die würdig ist. Weil ich wollte natürlich auch, dass Lyra was davon hat, dass sie sieht, okay, der mit dem Track gehe ich gut um, mit dem Track gebe ich in gute Hände sozusagen. Aber da ist es dann halt immer nur so, dass du einen Vertrag kriegst für den aktuellen Track, den du da releasen möchtest. Da trittst du dann halt deine Rechte ab und dann gibt's halt gewisse Verdienste bzw. Prozente, die das Label bekommt, das der DJ bekommt.
Das ist ja bei so einem Techno-Song wahrscheinlich.
Absolut. Oder, ne? Also
gibt es auch den Song auf Spotify?
Ja, na klar. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall. Also wenn du keine Tracks auf Spotify release, dann ist natürlich
ein bisschen. Lädst du das hoch oder machen das dann jeweils?
Das müssen die Labels machen. Okay. Das müssen absolut.
Aber wie ist das denn? Du hast ja ein Künstlerprofil auf Spotify.
Genau.
Und dann gibst du denen quasi die Zugangsdaten und unterschiedliche Labels schießen dann deine Songs bei Spotify hoch oder
wie funktioniert das? Es ist tatsächlich ein bisschen. Ich war auch überrascht, wie das da überhaupt funktioniert, weil Shame on Me. Tatsächlich habe ich kein normalen Konsumenten-Account bei Spotify. Ich höre gar keine Musik über Spotify.
Okay.
Sondern ich habe halt nur dieses Artist-Profil.
Ja.
Das war bei meinem ersten Release so gewesen, dass ein Profil, ich hoffe, ich kriege das jetzt noch alles zusammen, dass ein Profil erstellt wurde und mir wurde dann, also das Label erstellt ein Profil für mich. Und mir wird dann ein Link geschickt, auf den ich dann raufklicken soll, verifizieren soll, dass ich dieser Künstler hinter diesem Profil bin. Und dann bekomme ich auch die Zugangsdaten und die Rechte, irgendwas an dem Profil zu ändern. Das heißt, meine Bio zu ändern, die Canvas von den Tracks zu ändern oder meine Bilder zu ändern, die darauf sind. Aber ich habe halt keinen Einfluss darauf, aktiv habe ich keinen Einfluss darauf, welche Tracks ich darauf auf meinem Account hochlade oder ob ich die löschen kann oder sonst irgendwas. Okay. Das machen halt alles die Labels. Mhm. Also es läuft halt darüber, ich schicke den Track die Labels, die releasen den, schicken den Spotify und der wird dann quasi auf meinen Account.
Aber ich glaube, bei Spotify kann man doch auch einstellen, welcher Song in wie und wo ist. Da sind die Labels ja dann auch in Konkurrenz auf deinem Profil miteinander. Oder weißt du gar nicht, das machen die dann untereinander.
Das kann gut möglich sein, dass das so ist. Also ich muss ja auch wirklich dazu sagen, dass ich mich gar nicht so, was natürlich kontraproduktiv für so eine Produzentenkarriere ist, weil ich mich gar nicht so extrem damit auseinandersetze, weil das mich auch ein bisschen überfordert alles. Ich mag das halt immer ganz gerne lieber, mich voll und ganz auf die Musik zu konzentrieren.
Ja. Also ist ja geil, wenn man das kann. Also ist
ja, natürlich. Also wenn ich das jetzt hauptberuflich zum Beispiel machen würde, denke ich, ist es schon wieder ein bisschen schwierig, weil da hast du den Kopf Social Media hier und da. Ich bin froh, dass mein Instagram halbwegs gut läuft, ja, dass ich das ganz gut geregelt bekomme, dass ich da immer regelmäßig Content habe und dass ich das.
Würdest du es denn hauptberuflich machen? Also nehmen wir mal an, du machst einen Song.
Schwierige
und der,
Frage.
Und der, ja, ja. Und der geht auf einmal total steil und dann auf einmal hättest du, weiß ich nicht, fürs nächste Jahr 70 Bookings oder so. Das kann ja sein, so wenn so ein Ding auf einmal durchstartet.
Schwierige Frage. Es ist auf jeden Fall eine Sache, über die ich mir stark, also wenn es soweit kommen sollte, starke Gedanken machen müsste, weil ich dann ganz genau weiß, okay, ich muss dann erstmal meinen sicheren Hafen, das Hauptberufliche, muss ich dann erstmal verlassen. Und dann in die Selbstständigkeit gehen. Mhm. Das ist ja dann schon mal ein ganz anderes Level, was die Finanzen und sowas alles angeht. Und ich habe oder hatte jetzt in meiner jetzigen Position so ein bisschen die Befürchtung, dass mir dann der Spaß an dem jetzt ja noch Hobby, Nebenberuf, dass mir der verloren gehen würde. Mhm. Aber man weiß ja nicht, wenn sich die Zeiten ändern, wenn es dann wirklich durch die Decke geht, dann weiß ich nicht, könnten niemals die Auftritte, die dadurch folgen, mir irgendwie den Spaß verderben, weil dann bekomme ich andere Auftritte, kann auf Festivals spielen und irgendwie so. Und das hält einen ja auch dann so ein bisschen den Spaß. Man könnte ja nicht nur zu Hause in seinem Keller hocken, Musik produzieren, sondern man braucht auch dann natürlich die Möglichkeit, seine Tracks irgendwie zu spielen vor Publikum.
Ja, die Zeit wird's zeigen, ne?
Ja, mal gucken. Ich bin für alles offen auf jeden Fall.
Hast du eine Booking-Agentur oder machst du das alles selber?
Das mache ich alles komplett zu 100% unabhängig von irgendjemandem. Also ich wäre natürlich offen, wenn sich da eine Booking-Agentur vorstellen würde, könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass ich da mir das mal anschauen würde und auch in ein Gespräch mit irgendjemand von der Booking-Agentur gehen würde. Aber derzeit ist es wirklich so, dass ich das alles alleine mache und ist auch natürlich bin ich ein bisschen stolz drauf. Dass
es ja, es ist voll krass. Ist ja auch, also ich weiß ja selber, es ist gar nicht so einfach, so halbwegs an den Start zu kommen, wenn man selber was macht. Ja, ne?
Absolut. Und vor allem, wenn man dann so überlegt, okay, der mich jetzt bucht, möchte meine Gage wissen. Was ist jetzt gerechtfertigt? Wo fängt man da mit der Gage an? Also
redest du darüber? Können wir darüber reden?
Was ungern.
Okay.
Sehr, sehr ungern. Aber ich mache natürlich Unterschiede, ob ich jetzt in Berlin spiele für Veranstalter, für die mich schon seit der ersten Stunde, sage ich mal, kennen. Klar, da würde ich jetzt niemals irgendwelche horrenden Preise verlangen oder sonst irgendwie oder ungerechtfertigte Preise. Da kommt man sich natürlich auch so ein bisschen entgegen. Aber ich denke mir, wenn man mich außerhalb bucht, dann will man halt, dann kommt es wieder so, dass ich nicht als Dienstleister, sondern wirklich als Act gebucht werde. Und da kommt ja dann natürlich noch ein bisschen was anderes dazu. Klar wird mir die An- und Abreise da bezahlt, aber man muss auch dazu sehen, es ist viel Zeit, die man dafür investiert, dahin zu fahren.
Und ich finde auch, es kommt halt auch total auf den Club an. Also ich meine, es ist ja auch so, selbst wenn so riesengroße DJs in kleinen Clubs spielen, so, dann kriegen die nicht so viel wie auf dem Tomorrowland als Headliner, ne? Einfach, natürlich, die spielen dann halt auch, weil sie da Bock drauf haben. Und ich find's auch als Musiker, wenn ich mit einem Kumpel spiele, der zum Beispiel eine kleine Band hat, ja, und der sagt, ey, ich kann dir 150 Euro geben, mache ich das lieber, als wenn ich mit einem großen Act spiele und ich weiß, da werden 50.000 verdient und, ja, die sagen mir, du kriegst 300. So, dann, ja, so, weißt du, dann ist,
natürlich,
es, ne, das ist, ja, es, okay, immer so, ich find's einfach immer, wenn es so halbwegs fair ist, dass nicht, ja, irgendjemand sich voll die Taschen voll macht und, ne, so, ne? Und so ist das ja vermutlich in der DJ-Szene auch. Ne?
Ja. Also ich hatte jetzt, wo ich das erste Mal in Köln gespielt habe, beim Fetish Celebration Festival, durfte ich zum Beispiel den Daniel und die Debbie kennenlernen. Zwei, oh, so zuckersüßes Pärchen. Die haben meine Musik dort gehört und fanden die auch ganz toll gewesen. Und da bin ich dann halt, wie es denn halt so ist, nach der Party auf einer Afterhour noch gelandet.
Ja, ja, ja.
Und da durfte ich den kennenlernen und die haben mich in ihre WG eingeladen und super tolle super tolle Gespräche und sowas auch alles geführt. Und
witzigerweise war ich in dieser WG mal, waren wir in dieser WG mal mit unserem letzten, mit meinem letzten Gast hier.
Ach, wirklich?
Mit Panther, ja.
Die WG ist doch der absolute Hammer.
Ja, das ist super. Also ich, ne, super schön, ja.
Der hat mir erst die erste Terrasse gezeigt, riesig, mit Blick auf den Dom. Dann, ach komm, wir haben noch eine Terrasse oben. Ich, wie bitte, das heute jetzt,
ja, nicht, die muss ich eigentlich unbedingt auch mal einladen, ja.
Ja, ja,
cool. Und, aber erzähl weiter, genau.
Genau, und die haben dann gesagt, nein, wir machen auch Veranstaltungen in Köln. Und dafür würden wir dich auch ganz gerne buchen. Und da wäre ich auch natürlich der Letzte, der dann irgendwie sagt, ja, okay, ich will, verlange das, ich will das und das. Und ja, da haben sie mir auch gleich von Anfang an angeboten, ey, du kannst hier dann gerne bei uns im Hotelzimmer, in der WG schlafen, wenn du möchtest. Und da meinte ich, ey, können wir gerne so machen, weil ich weiß, sie haben, buchen ja auch nur einen kleinen Club, die machen sich auch nicht die Taschen voll, ja, bei den Veranstaltungen, sagen, okay, ey, habe ich gar kein Problem mit. Rückblickend betrachtet war das vielleicht nicht ganz so gut gewesen von mir aus, beziehungsweise habe ich die ganze Sache nicht so gut gehandelt, weil da war ich dann bei der ersten Veranstaltung bei denen in Köln, habe dann da gespielt. Die Party lief super, hat super viel Spaß gemacht, bin dann danach noch mit denen zur After Hour in die WG gegangen. Und eigentlich war ja der Plan, dass ich da noch ein paar Stündchen schlafe, bevor dann mein Zug gegen 11, 12 Uhr mittags fährt. Und ja, es kam natürlich, wie es kommen musste. Ich bin halt immer für eine gute Party zu haben. Ja. Und ich kam vielleicht nach der Party auf eine halbe Stunde mal die Augen zugemacht und natürlich auch voll vergessen, irgendwie zu duschen. Scheiße, mein Zug kommt. Und ja, dann komplett zerstört, ungeduscht. Da dann auf den Sonntag 4,5, 5 Stunden zurück nach Berlin. Es war die Hölle, sag ich dir. Und dann gab es natürlich noch Leute, die auf dem Bahngleis rumgelaufen sind. Das heißt, wir mussten auch am Bahnhof stehen bleiben und sowas alles. Oh, ich bin nach Hause gekommen. Ich glaube, ich war zwischen 22 und 23 Uhr war ich dann zu Hause und ich war so komplett fertig.
Super geil.
Aber naja, so ist es halt, wenn man auf einer guten Party ist.
Gute Story haben wir. Zum Abschluss, gibt's noch irgendwelche geilen KitKat-Stories, die du erzählen möchtest?
Also das Witzige ist ja, dass oft, wenn ich mal, wenn irgendwie ein Gespräch kommt, dass ich DJ bin und dass ich im Kitty spiele und sowas, dass dann die Leute wirklich immer die ganzen pikanten Geschichten hören wollen, diesen ganzen spicy Stuff und sowas, alles, was da so passiert. Da muss ich dann auch immer erst überlegen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man denn halt erstmal dort ist, dann, ich würde es jetzt mal ganz so salopp sagen, man ist ein bisschen abgestumpft. Weißt du, dann wird da mal ein Blowjob verteilt und da rennen sie nackt rum und da wird jemand ausgepeitscht und sowas alles. Das wird ja dann zur Normalität was jetzt normal auf der Straße, würdest du machen. Ja. Und das ist halt so, naja, passiert dann halt so. Und da kann ich dann immer gar nicht so viel davon, von solchen Sachen sagen. Also klar, gibt es dann hier und da Leute, die sich dann von einer Frau mit alleine führen lassen und dann, wenn die am Rauchen ist, fertig ist mit Rauchen, dann drückt die Zigarette auf der Zunge aus. Aua. Aber klar, wenn man jetzt so in den gewissen Spielecken vom Kitty sich aufhält, dann würde man natürlich die ganzen Sachen mitkriegen, aber das ist ja bei mir weniger der Fall. Ich finde, es sind mehr so die Menschen an sich, die man, du kennst ja auch den Poolbereich, wenn man ja. sich da mal so auffällt, was für Menschen man da teilweise mit, also in was für Gespräche man da teilweise reinkommt. Faszinierende Menschen. Also ich kann mich an eine Sache ganz gut erinnern. Da war zum Beispiel ein Typ gewesen, neben dem habe ich mich gesetzt, den kannte ich nicht. Und wir kamen dann halt irgendwie so ins Gespräch und er meinte dann zu mir, naja, irgendwie, keine Ahnung, ist ja schon ein bisschen traurig, dass ich mich jetzt nur so mit dir unterhalten kann, weil ich Drogen konsumiere und sowas alles. Und da dachte ich so, boah, das ist ein schwieriges Thema jetzt auf dem Sonntag, sage ich jetzt mal. Aber da dachte ich so, okay, was kann ich dem jetzt sagen? Dann meinte ich so zu ihm, naja, aber siehst doch mal so, wenigstens gibt es halt irgendwas, dass du halt überhaupt in Kontakt mit Menschen kommst. Weißt du, ich würde es halt viel schlimmer finden, wenn klar, man darf jetzt nicht in einen Sumpf dadurch geraten, aber dass du halt nicht irgendwie dann zu Hause hockst und nie irgendwie in die Gelegenheit kommst. Guck mal, du bist hier im Kitty, so ein weltberühmter Club, so viele Leute wollten schon in diesen Club reinkommen und sind das nicht gekommen, haben vielleicht, kommen von einem ganz anderen Kontinent, haben es nicht geschafft und du bist halt hier, kannst mit tollen Menschen umgeben und sowas alles. Das ist doch, und dann guckt er mich so an, ja, du hast vollkommen recht. Danke, Mann. Und dieses Danke, das hat mich so, das hat mich schon so ein bisschen berührt.
Wie ist das eigentlich? Ich meine, du bist DJ im KitKat.
Ja.
Wenn du sein Set gespielt hast, ich meine, das kommt bestimmt Frauen zu dir im Set. Du könntest ja eigentlich dann direkt deine Groupies da. Ist schon mal passiert oder bist du da eher nicht so, dass du im Club was machst, da wo du arbeitest?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Wort Groupies ist halt immer so, also klingt immer so ein bisschen abwertend. Also ich würde niemals mit irgendeiner Frau, mit der ich nachher im Auftritt was hatte, irgendwie als Groupie bezeichnen irgendwie
sowas. Das war jetzt auch so.
Aber ich weiß, was du meinst natürlich. Klar, kommen hier und da schon, kommt man in die Gelegenheit. Es ist ja auch ein schönes Gesprächsthema, um so ein Gespräch erstmal zu eröffnen oder überhaupt, um erstmal so eine Grundaufmerksamkeit von einer Frau zu haben. Und dann kommen die Frauen natürlich auch zu einem. Also klar hatte ich hier und da schon Situationen gehabt, wo mir dann mal so ein Zettel zugesteckt wurde, worüber ich mich natürlich super, super doll freue. Und man muss ja auch dazu sagen, ist ja natürlich so. Du bist der DJ da vorne, du spielst die ganze
Masse. Ey, und ich finde, es ist ja auch völlig legitim. Es ist ja, du spielst ja auch nichts vor. Wenn eine Frau, die dich im Kitty sieht, dich geil findet und fragt, ey, hast du Lust? Ist ja auch nichts Verwerfliches dabei, dazu Ja zu sagen. Ne?
Das
ist ja
irgendwie, absolut. Ja. Absolut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht der Mensch, der dann so vom DJ-Pult kommt und dann so, kommt ran. Weil ich muss ja auch dazu sagen, ich bin halt eher so, ich würde mich schon als introvertiert bezeichnen und es kam eigentlich nie so die Gelegenheit, dass ich dann da angekommen bin und dann irgendwie so das Gespräch mit irgendwelchen Frauen gesucht habe. Ab und zu kam es ja mal, dass Frauen mit mir das Gespräch gesucht haben und dann manchmal kam es auch so, dass man sich einfach nur nett unterhalten hat, dann haben wir das abends Tschüss gesagt und das war's dann. Aber natürlich sind auch manche Geschichten ein bisschen anders ausgegangen. Natürlich.
Sehr gut. Darüber sprechen wir dann beim nächsten Mal.
Sehr gerne.
Super, ey, vielen Dank. Geil, dass du da warst.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Ja, so, ich sag Tschüss, bis zum nächsten Mal und wir hören jetzt noch Dirty Bitch von Gary. Queen sweat, techno ecstasy, pain, pleasure, deepest dreams turning to reality.